Ja, es ist wieder soweit. Eine neue Folge, unsere Jubiläumsfolge. Freut mich, euch begrüßen zu dürfen. Tim, servus.
Einen wunderschönen.
Rein ins Intro.
Ein Jahr Inside Jagd, der Bockcast. Wer hätte das gedacht? Und wenn wir uns dann mal angucken, unsere Aufrufzahlen, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Wir hatten direkt zum Einjährigen hatten wir über 10.000 Aufrufe auf unsere Folgen gehabt.
Dafür, dass wir eigentlich nur mit 20 Leuten gerechnet haben?
Tatsächlich, das ist so. Ja, was haben wir heute vor? Zur Jubiläumsfolge wollen wir mal was Besonderes machen und da wollen wir unseren Zuhörern auch mal eine Kleinigkeit bieten. Wir möchten euch gerne anbieten, dass ihr mitmacht.
Wir sind auch heute nicht alleine. Wir haben heute einen Gast in unserem Studio.
Genau, wir haben es ja schon ein paar Mal angekündigt, dass wir gerne was mit Gästen machen wollen. Heute ist es soweit. Wir haben unseren allerersten Gast, der uns heute auch so ein bisschen durch die Show führen wird. Klaus, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du und warum bist du hier?
Ja, ich bin hier, weil ich euch mag und weil ich das sehr, sehr unterstütze, was ihr da initiiert habt mit eurem Podcast. Finde ich eine richtig gute Sache, das nach vorne zu treiben. Vor allen Dingen auch als Jungjäger. Ihr habt ja bei uns im Verein den Jagdschein gemacht. Aber erst möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Klaus Gerhold. Ich bin 60 Jahre alt und gehe seit 1993 zur Jagd. Habe die ganzen Facetten der Jagd schon erlebt. Ich bin Hundezüchter, ich habe selbst Hunde, ich blase Jagdhorn. Ich bin selber im jagdlichen Schießen engagiert, also ich mache viel in dem Bereich und freue mich, dass ich euer Gast sein darf. Und schauen wir mal, was aus dieser Jubiläumsfolge wird.
Ja, herzlich willkommen, Klaus.
Schauen wir mal, was wird.
Ja, genau, um noch ein paar moderne Memes einzubauen. Ja, gut, ich will es ganz kurz erklären. Was haben wir vor? Klaus, du hast ja auf den Schüsseltreiben uns als Jungjäger dann natürlich dann auch nochmal gefordert. Wir hatten ja auch das Thema in einer Folge, ja, die Weidmannssprache. Ne? Braucht man das noch? Sollte man das noch weiterleben? Und wie wichtig ist das noch hinsichtlich Brauchtum? Und warum macht man das nicht ein bisschen verständlicher? Und da haben wir dich ja gebeten, dass du da mal etwas vorbereitest. Ausgangssituation. Klaus erzählt uns eine jagdliche Situation, eine jagdliche Geschichte und macht das auf dem wunderschönsten nicht weidmännischen oder in der nicht weidmännischsten Sprache, die man sich vorstellen kann.
Also so, wie wir unseren Podcast halten.
Genau, so wie wir am Anfang unseren Podcast gehalten haben. Wir verbessern uns ja hoffentlich. Und da könnt ihr gerne mitmachen. Und deswegen gibt es heute die erste Folge von
Knubbelspaß mit Klaus.
Übersetze ins Weidmännische.
Ganz genau.
Da wird es drum gehen.
Übersetze ins Weidmännische.
Genau.
Da könnt ihr gerne dann mitmachen und dann würde ich sagen, dann starten wir. Klaus, deine erste jagdliche Situation.
Tja, meine Lieben, jetzt kommen wir zur ersten Folge, übersetze ins Weidmännische. Es geht um die Saujacht. Ich bitte euch mal, den folgenden Satz ins Weidmännische zu übersetzen. Also, kamen ein paar Schweine aus dem Wald gerast, die sind dann in so eine Schlammpfützerin gesprungen, haben sich da drin gebadet. Danach haben sie so einen schwarz angestrichenen Baum versucht wegzuschieben. Dann haben sie so einen Plastiktrommel da durch die Gegend gejagt. Naja, dann habe ich gedacht, jetzt muss da irgendwann mal was hier ein bisschen aktionieren. Und dann habe ich eins von denen auf die Schulter geschossen. Das ist dann Vollspeed ab in irgendein dickes Zeug rein. Ja, dann habe ich mir einen Pudel geholt und dann ist der da rumgesaust und hat versucht irgendwie das zu finden. Und nach einer Viertelstunde kam er zurück und hat einen Tannenzapfen im Mund gehabt und hat dann mich dahin geführt und da lag dann das tote Wildschwein. Und ja, Glückwunsch, hat alles gut geklappt.
Weidmannsheil.
Jungs, jetzt wird's zur Aufgabe.
Ja, dann lasst uns das so machen, dann liest du jetzt Satz für Satz vor. Und wir übersetzen den.
Ja, Satz für Satz vor. Das müsst ihr doch wissen.
Ja, ich habe aber jetzt schon wieder den Anfang vergessen.
Ja, weißt du? Da geht schon los. Kam ein paar Wildschweine aus dem Busch gerast.
Zog eine Rotte Sauen aus dem Dickicht.
Okay. Haben sich dann in eine Schlammpfütze geschmissen.
Haben dann eine Sule angenommen.
Mhm. Danach haben sie so einen schwarz angemalten Baum versucht wegzuschieben.
Danach haben sie sich am Mahlbaum geschuckert.
Ah, könnte man so stehen lassen. Naja, und dann habe ich gedacht, jetzt musst du mal aktionieren.
Tim, helf mir.
Dann habe ich die Sauen angesprochen.
Genau. Ja, komm, was macht man dann? Habe ich
meine Büchse hoch, einen Anschlag genommen. Anschlag genommen,
ja. Genau. Und habe eins volle Kanne auf die Schulter geschossen.
Habe eins aufs Blatt geschossen.
Oh. Das ist dann Vollspeed ab in den Busch.
Das ist dann hochflüchtig in die Deckung.
Okay. Ja, und dann habe ich mir einen Pudel geholt.
Dann habe ich meinen Hund geschnallt.
Na, eher nicht.
Ja, also Pudel.
Ein Hund.
Mein Hund.
Habe ich meinen Jagdhund geholt.
Genau. Mein Nachsuchenhund geholt.
Mein Nachsuchenhund geholt. Okay. Ja, okay.
Ja, und der hat dann ein bisschen herumgestuppert.
Der hat dann gestöbert.
Gestöbert hat er
nicht. Gestöbert mehr. Nicht. Sich Wind geholt. Auch nicht.
Ganz detailliert hat er vielleicht die Verwundfährte angenommen.
Die Verwundfährte angenommen, okay.
Ja. Ja. Und dann haben wir nach gut 50 Metern das Schwein gefunden.
Dann haben wir nach 50 Metern die veränderte Sau aufgefunden.
Gefunden?
Ja, gefunden.
Ja, Glückwunsch.
Weidmannsheil.
Ja, ging doch.
Ja, aber man merkt tatsächlich, also tolle Geschichte übrigens, die ich da jetzt mit Tim übersetzen durfte. Man merkt auch so ein bisschen, bei dir ist auch das Thema Hunde auch wirklich ein Riesenthema, ne? Also
gibt einen uralten Spruch, gehört ja auch zur jagdlichen Tradition dazu, Jagd ohne Hund ist Schund.
Ja.
Mhm. Ja, also Jagen gehen ist schon das eine, aber unsere treuen Gefährten, ohne die geht's oftmals nicht. Sehr schön. Ja, wir kommen nachher noch zu einer zweiten Folge, die wird natürlich deutlich schwieriger.
Ja.
Schauen wir mal, was da draus wird.
Was wird, ja.
Klaus, erinnerst du dich denn noch an deine erste Sau?
Ja, erinnere ich mich dran. Ich habe viele Jahre mit meinem Lieblingsforster gejagt, der mir die Jagd auf Hochwild betrifft, viel beigebracht hat. Und zu der Zeit gab es natürlich weder Techniken, Wärmebild, Nachtsichtgeräte oder sonstiges. Und das war hier oben im Riedforst an einer Stelle, die bekannt war dafür, dass dort die Sauen immer wechseln. Und dann sind wir abends dahin, noch bei einigermaßen gutem Licht und natürlich beim Mond. Mhm. Mond ist ja für diese Jagd früher entscheidend gewesen. Da konnte man Sauen eigentlich nur bejagen und dezimieren, indem man in der Mondphase Sauen schießt, weil die ja vorwiegend nachtaktiv sind. Und somit haben wir da lange gesessen und es wurde dann auch dunkler und der Mond ging auf und es kam tatsächlich dann nach mehreren Ansätzen eine einzelne Sau dort an die Stelle, wo wir es auch vermutet hatten. Und dann ging es ja darum, im allerdunkelsten mit ein bisschen Mondlicht so eine Sau anzusprechen. Das war ja nicht so, dass man gleich Büchse hoch und Feuer frei, sondern das Ansprechen, kommen da Frischlinge, kommen da mehrere Sauen, somit hatte die ein paar Minuten oder eine Viertelstunde mit Sicherheit angesprochen, um dann festzustellen, die ist tatsächlich alleine, die hat ungefähr die Größe eines Überläufers, so 35, 40 Kilo. Und da war es auch so, dass er mir die Sau freigegeben hat, die habe ich geschossen, die ging dann aber mit dem Schuss in die gegenüberliegende Deckung. Und dann war es auch so, eine Zigarettenlänge warten, zum Auto gehen, alles ruhig fertig machen, den Schweißhund holen, der hatte damals auch noch ein BGS. Und somit sind wir nach einer halben Stunde dahin, um nur den Anschuss zu kontrollieren und eventuell zu sehen, was dort zu finden ist. Und wenn es sich so darstellt, dass wir dort Lungenschweiß finden, war klar, dass wir mit dem Hund hinterhergehen. Aber wenn es nicht so gewesen wäre, hätten wir die Nachsuche dort abgebrochen und hätten die am nächsten Tag fortgesetzt. Aber es war tatsächlich so, dass wir dort Lungenschweiß gefunden haben und der Hund nach 20 Metern in der Deckung die veränderte Sau gefunden hat. Und das war meine erste Sau. Das war in 1993, glaube ich.
Ja. Wahnsinn, schöne Geschichte.
Ja. Mich gut noch dran erinnern, ja.
Ich glaube, sowas wird man nie vergessen, oder?
Nein, das vergeht in der ersten
Rehbock. Ich glaube, das erste Stück.
Ja. Das ist prägend, sehr prägend.
Glaube ich.
Wie würdest du denn so die Entwicklung von dem ganzen Weidmännischen in deiner aktiven jagdlichen Karriere so beschreiben?
Wie würde ich das beschreiben? Also ich finde, Jagd ist ja hochtraditionell, eng verwurzelt. Freut mich immer, dass es nach wie vor viele gibt. Wir haben ja bei uns im Verein auch eine Jungjägerausbildung, die ja auch durchlaufen hat, dass es jedes Jahr wieder junge Leute gibt oder Leute, die sich für die Jagd interessieren, auch für alles, was damit zusammenhängt. Jagd ist auch viel weiblicher geworden, haben relativ viele oder viele, annähernd 30-40% mittlerweile Frauen oder junge Mädels, die den Jagdschein machen, was ich richtig gut finde, was mir auch viel Freude bereitet. Ja, es bleibt immer dabei, Traditionen zu erhalten und sich den neuen Dingen, den neuen Entwicklungen zu stellen. Von daher blicke ich eigentlich immer ganz positiv nach vorne, was die Jagd betrifft.
Ja, auf jeden Fall schön zu hören. Wie ist das bei dir so mit Social Media und Jagd? Also uns verfolgst du ja schon anscheinend und ja, wie blickst du so auf andere Sachen? Guckst du gewisse Sender, wo Jagdfilme abgespielt werden? Schaust du sowas oder wie fällt sich so das bei dir? Also
man kann sich ja dagegen gar nicht wehren und ich finde es grundsätzlich auch gut. Ne? Es gibt heute so viele Podcaster, Influencer, die Jagden begleiten. Ich bin manchmal ein bisschen dagegen, dass heute mehr Technik in den Wald geschleppt wird als alles andere. Mhm. Also wenn Leute mit 3 Kameras und 2 Stativen und 3 Helfern in den Wald gehen. Aber selbst das bringt ja manchmal ganz hervorragende Sequenzen hervor. Ist natürlich auch immer eine Angriffsfläche. Ich finde schon gut, dass es gemacht wird, weil es auch ein Stück weit dazu dient, die Jagd auch immer wieder ein bisschen zu rechtfertigen. Ne? Man muss immer aufpassen, dass man ja auch ein bisschen aktiv wird, um den Sinn der Jagd auch den Menschen ein bisschen näher zu bringen. Von daher verfolge ich viele Sachen, Facebook, alles mögliche, YouTube oder ähnliches oder euch. Ne? Es gibt ja viele auch Podcaster. Man muss halt immer aufpassen, ist ja jetzt in jüngster Zeit gerade passiert, wenn man da zu weit geht und was veröffentlicht man.
Ja.
Und das ist ein wirklich wichtiges Thema, weil das ist natürlich auch ein sehr angreifbares Feld ist, in dem man sich da bewegt. Von daher ist auch immer ein bisschen Vorsicht geboten.
Ja.
Aber grundsätzlich finde ich es gut.
Also zum Beispiel, viele Sachen können auch aus dem Kontext gerissen werden und können dann zum Beispiel falsch veröffentlicht werden und dann ruckzuck ist es da, dann hat man auf einmal ein Problem.
Ja, das ist ja von denen, die halt mit der Jagd keine Berührungspunkte haben, ist es ja ganz schnell reduziert.
Auf diesen einen Moment.
Schuss.
Oder ja, sei es der Schuss oder was anderes, je nachdem. Also, nee, das stimmt schon. Also, da muss man, glaube ich, wissen, was man macht, auf jeden Fall.
Ja, das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Aber es wird dadurch auch manchmal erklärbarer, dass man auch Leuten erklärt, dass es eben auch Regulierungen geben muss und dass Jagd nicht nur darum geht, Beute zu machen. Das war ein ganz wichtiger Faktor. Es hat ja auch eine regulierende Wirkung. Und das muss man auch Leuten verständlich machen. Das gehört schon auch dazu. Ja, wenn wir heute über Wald reden und über Klimawandel und dass wir eben auch gesunde Wälder brauchen und wir immer und immer mehr Krankheiten im Wald haben und natürlich auch immer gucken müssen, dass der Wildbestand so, sag mal, aufgestellt ist, dass der jetzt nicht nachhaltig den Wald noch schädigt. Trotz alledem soll das Wild ja auch da sein. Es geht bei uns halt auch oftmals immer zu sehr ins Extreme. Also, ja. Ne, gerade Schalenwildarten sind auch immer schneller als größter Feind des Waldes erklärt. Dabei gibt es viele, viele andere Faktoren, die vielleicht viel entscheidender sind. Ja. Und sag mal, die Schalenwildarten, Rehwild und Rotwild, die es ja hauptsächlich betrifft, sind halt ein einfacher Gegner, die können sich nicht wehren. Die können sich nur wehren, indem wir als Jägerschaft ja die Stimme erheben und da auch versuchen, Vernunft einziehen zu lassen. Und dieser Balanceart, der ist halt oftmals schwierig. Ne? Das ist schwierig, weil bei uns halt immer alles auch sehr extrem dann betrieben wird. Es muss alles geschossen werden und dann stellt man fest, nichts mehr da, jetzt muss wieder alles geschont werden. Mir fehlt da immer so ein bisschen der Pragmatismus. Hm. Aber ja. Ich hoffe, dass sich das auch irgendwie nochmal reguliert.
Genau, also nicht nur für den Wald, sondern auch für das Wild.
Genau, das gehört definitiv zusammen. Ne? Es gibt nicht für mich gibt es nicht den Wald vor Wild, sondern es muss immer Wald mit Wild geben. Genau. Und dann muss man eben dementsprechend auch reagieren. Es gibt auch viele schlaue Leute, die sich damit beschäftigen, wie sowas geht, wissenschaftliche Studien betreiben, wie man sowas machen kann. Und da sollten wir immer an einem Strang ziehen. Ich finde, der Wald gehört uns ja auch. Jäger wollen immer viel Wild haben und der Staatsforst will viel Wald haben. Und warum geht nicht beides miteinander? Sag mal, im vernünftigen Kontext kann man das bestimmt auch gut regeln. Das würde mir manchmal mehr gefallen als dieses permanente Gegeneinander.
Ging ja früher auch.
Ja.
Ja, und vor allem, es gibt ja auch Studien darüber, dass das ja ein gesunder Wald dann auch ist, wenn ich da entsprechendes Wild auch habe, genau. Weil es gibt auf dieser Welt nichts, was unnötig ist.
Nein. Vieles reguliert sich auch neu und anders. Ne? Also werden heute viel mehr Studien betrieben, man weiß wahrscheinlich auch viel mehr. Wir haben diese Riesenaufgabe, mit dem Klimawandel umzugehen, da verändert sich die Natur auch. Wir laufen ja Entwicklungen der Natur immer hinterher. Ich glaube, ne, selbst wenn es die Menschen nicht mehr gibt, die Natur wird es erstmal immer noch geben, die wird sich ja irgendwie immer zu helfen wissen. Von daher sollten wir das immer gut begleiten und die Yacht ist ein gutes Instrument, um auch das zu begleiten und trotz alledem auch den Spaß und die Passion und Leidenschaft an der Yacht weiter auszuüben. Ja, das ist mir immer ganz wichtig, dass man auch da zusammenhält, was mir immer gut gefällt. Bei der Yacht treffen sich halt Leute aller Gesellschaftsschichten, also vom Millionär bis zum Arbeitslosen, alles dabei und die verfolgen ein Ziel oder ne, sie gehen gerne zur Yacht und haben somit auch ein Thema miteinander. Das finde ich eigentlich ganz gut, das sollten wir viel mehr in den Vordergrund stellen.
Ja, das passt jetzt auch ganz gut. Wer dir jetzt schon ein bisschen zugehört hat, hört ein bisschen raus, was dir wichtig ist bei der Jagd. Dann sag uns doch noch in kurzen Sätzen, was für dich so am wichtigsten ist bei der Jagd oder was dir viel bedeutet.
Also bedeutet in allererster Linie erstmal viel, dass jeder weiß, dass er auch mit der Ausübung der Jagd eine extrem hohe Verantwortung trägt. Mhm. Ja, also nicht nur, dass man die Möglichkeit hat, Waffen zu besitzen und auch Tiere zu erlegen, das ist eine Riesenverantwortung. Die Sicherheit, die ist dafür die Verantwortung für Flora, Fauna, Habitat, also für die Umwelt, für die Reviere, dass man sich da bemüht, das halte ich für ganz wichtig. Ich halte auch wichtig, dass man Tradition und Brauchtum erhält. Das sind Dinge, die über Jahrhunderte entstanden sind, die muss man nicht einfach absägen, nur als heute auf TikTok, Facebook und YouTube alles viel schneller geht und man alles in viel einfacheren Worten sagen könnte. Ne? Auch diese Tradition verbindet, das ist für mich ein wichtiger Faktor. Auch die Gemeinschaft verbindet, finde ich immer eine wichtige Sache, dass man da auf einem Niveau ist und sich austauscht. Das sind eigentlich so Dinge, die mir am wichtigsten sind. Aber vor allen Dingen, dass man eben auch verantwortungsvoll damit umgeht.
Ja, aber bei dir merkt man, dass da diese Passion, dass dieses Feuer einfach nach trotz über 30 Jahren Jagd einfach noch immer da ist. Und ich glaube, das ist auch was, was es wert ist zu erhalten. Und wenn man das, glaube ich, auch nicht mehr hat, ist man, glaube ich, auf der Jagd auch falsch.
Ja, Jagd ist auch eine wunderbare Leidenschaft, wo man sich auch mal zurückziehen kann. Ne? In so einer stressigen Welt wie heute gibt es ja viele, die... Ich genieße das auch. Ne? Ich genieße jetzt nicht nur große Gesellschaftsjachten und Drückjachten, sondern ich genieße auch die stillen Momente, ob das morgens oder abends ist oder im Sommer, einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Das gehört ja auch dazu. Das ist ja auch ein wichtiger Faktor, ne? den man so hat. Und so versteht man ja auch immer mehr. Und man muss sich immer interessieren. Ne? Wenn ich mich nicht so für die Yacht interessieren würde, würde ich so Jungs wie euch ja gar nicht kennenlernen. Wenn ich jetzt mich nur zurückziehen würde, würde meine Altersklasse rum, da wird immer viel von früher erzählt, so beschäftige ich mich auch mit neuen Dingen, was neue Herausforderungen sind oder wie ihr jetzt zum Beispiel die Yacht seht, habt ihr sicherlich als Jungs, die halb so alt sind wie ich oder noch jünger, einen ganz anderen Blick auf gewisse Dinge. Ihr geht ja auch ganz anders miteinander um und das ist ja auch interessant, das finde ich auch gesellschaftlich interessant, dass man sich auch immer, sag mal, Tradition, Brauchtum und Erfahrung mit jungen, dynamischen, neue Ideen kreierenden Menschen zusammentun und wenn man das zusammen macht, das kann man im Beruf machen und kann man auch wunderbar bei der Yacht machen, kommen eigentlich gute Sachen raus.
Ja, das stimmt.
Auf jeden Fall.
Ja. Das ist den Dialog fördern, die Kommunikation fördern zwischen den Generationen. Ja.
Du hattest vorhin mal, glaube ich, erwähnt gehabt, dass du auch Hunde züchtest.
Ja.
Um was für eine Rasse handelt es sich denn da?
Ich habe schon seit jeher, seit dem Jahr, nachdem ich einen Jagdschein gemacht habe, ich Wachtelhunde, deutsche Wachtelhunde. Das hatte einfach den Grund, dass ich für mich versucht habe, rauszufinden, welche Form von Jagd ich gerne machen würde. Ich habe ein Revier, wo auch ein riesen Fluss durchgeht, die Eder, und somit war klar, ich brauche auch einen Hund, der gut, oder eine Hunderasse, die gut im Wasser arbeitet. Wir haben leider bei uns in Nordhessen nicht mehr die großen Niederwildstrecken wie früher Rebhühner und teilweise Fasanen oder große Hasenstrecken. Somit habe ich damals ausgeschlossen, Vorstehhund brauche ich eigentlich nicht. Hm. Und ein Ausbilder, der uns damals ausgebildet hat, war Wachtelhundeführer. Der kam immer zum Übungsabend oder zum Ausbildungsabend und hatte immer seine beiden Wachtel dabei. Und den habe ich dann mal gefragt, was das für Hunde sind. Oder hat es uns ja auch erklärt. Und glücklicherweise war der sogar Züchter und hatte im darauffolgenden Jahr einen Wurf geplant und dann habe ich damit angefangen und bin dabei geblieben. Habe jetzt mittlerweile, ich glaube, 8 Hunde komplett ausgebildet und geführt und habe mittlerweile 5 oder 6 Würfe gemacht mit Hündinnen. Immer dann, wenn ich der Überzeugung war, dass die Hündin es wert ist, sich weiter zu vererben. Und somit habe ich seit 30 Jahren Wachtelhunde. Immer so 2, manchmal 3. Und dabei bin ich geblieben. Wobei ich kein Rasse-Fanatiker bin. Für die Arten, wie ich jage, ist das für mich ein idealer Hund. Aber es gibt genauso gut, bin kein Verfechter nur davon. Es gibt tolle Bracken, es gibt Vorstehhunde, Münsterländer, Drahthaar, Terrier. Es gibt so viele gute Hunde. Ich finde, da würde ich immer jedem raten, wenn er sich einen Jagdhund zulegt, nicht den Jagdhund nach Schönheit sich anzuschaffen, sondern immer zu gucken, kann ich dem Hund auch jagdliche Möglichkeiten bieten. Ja.
Okay, ja, nee, das macht auf jeden Fall Sinn. Wollte ich auch gerade fragen, was du so im Erstlingsführer vielleicht empfehlen würdest, was er sich vielleicht für einen Jagdhund zulegen sollte, aber hast ja gerade schon beschrieben, kommt dann auf die Gegebenheiten im Revier an oder was für Jagden ausgeübt werden und was würdest du denn für so einem Feld-Waldrevier?
Ach, da kann man alles nehmen. Wenn ich jetzt ein Rückjagd-Fan bin, sollte ich vielleicht immer in die Richtung Stöberhundrasse gucken und wenn ich dann zu noch ein Wasser habe, sollte vielleicht auch schwimmen können und eine Ente aus dem Wasser holen. Da gibt's viele Sorten. Also, ne, ich würde es immer davon abhängig machen, was habe ich für Jagdmöglichkeiten oder welche Jagdmöglichkeiten möchte ich gerne kennenlernen. Danach würde ich immer gucken, was man für einen Hund hat. Und was man immer machen sollte, sich erfahrenen Hundeführern anvertrauen, wenn man einen jungen Hund hat, gerade als Erstlingsführer. Ich lerne bei jedem Hund immer noch Neues dazu. Immer hat jeder Hund irgendeine kleine Macke und dann beim nächsten Mal sagst du, das darf aber wieder nicht passieren und dann der nächste hat dann wieder eine andere Macke. Also das sollte man sich immer austauschen. Ne? Hunde sind auch Jagdhunde für Leute, die wirklich viel zur Jagd gehen. Sind bei 365 Tagen im Jahr geht so ein Hund vielleicht 40 oder 50 Mal zur Jagd. Und dann ist er eigentlich zu 80% ist er Familienhund. Jemanden, den ich dabei habe, da muss ich auch mal dran denken. Ne? Also nur einen Hund zu kaufen, damit ich eine Eintrittskarte für eine Drückjagd habe und den dann 50 Wochen im Jahr im Zwinger zu stecken zu lassen, das ist es ja nicht. Das muss man auch mal wissen. Hund ist eben Verantwortung. Ne? Muss sich drum kümmern, das ist ein Familienmitglied, ist ein Kamerad. Das Schöne bei Hunden ist, sie werden nie böse. Die freuen sich immer, wenn du nach Hause kommst. Egal.
Das stimmt. Ne?
Das ist so. Das Feedback ist ehrlich.
Das ist immer ehrlich. Ja, die merken auch, wenn es dir schlecht geht und in anderen Situationen kommst du nach Hause und es kommt dir jemand dagegen, der merkt nicht, dass es dir nicht gut geht. Der Hund merkt das. Oder der freut sich halt auch immer. Das ist auch nicht immer so, wenn man überall reinkommt. Aber der freut sich immer.
Das stimmt.
Gut. Klaus, du hast uns noch eine Geschichte vorbereitet.
Genau. Das machen wir jetzt gleich. Wir sind alle zusammen ans Wasser gelaufen.
Wir haben am Wasser unsere Stände eingenommen.
Ah, gut.
Ja.
Aber bei einem Fließgewässer muss man ja ans Wasser gehen in breiter
Kette.
Fast Front. Also Front. In breiter Front sind wir ans Wasser vorgerückt. Ja, dann beim Angehen, das ist ja das, was man dann macht, haben wir die Enten alle quaken hören.
Wir haben die Enten vernommen.
Ja, hätte ich jetzt auch versucht, aber willst du nicht hören, ne?
Doch, will ich gerne hören, weil das belustigt ja unter Umständen auch unsere Zuhörer. Was machen denn Enten? Schreien die oder rufen die, sondern was machen die?
Quaken. Quaken,
ja. Ja, quaken würde der Entenfütterer mit Weißbrot sagen.
Das ist schon, keine Ahnung.
Enten schnattern.
Ach, schnattern, ach wie dämlich, ja klar. Ja. Ach, scheiße. Ja, okay.
Freigegeben vom Chef waren hauptsächlich Männchen.
Freigegeben vom Jagdleiter waren Erpel.
Ja, vorrangig Erpel.
Vorrangig Erpel.
Ja, weil die Enten im Sommer oft von irgendwelchen Dieben vom Nest gerissen werden.
Weil im Sommer die Enten oft vom Raubwild oft vom Gelege gerissen werden.
Ja, ja, viele Enten fallen im Sommer den Prädatoren Fuchs und Waschbären, Gelegeräuber zum Opfer. Gut. Ja, dann kam so eine Horde Enten, die Eder runtergeflogen.
Ein Schofenten kam auf mich zu.
Ja, auf mich zu, oder?
Oder flog die Eder hinunter.
Ja. Ein passender Schof flog auf der Eder runter. Da habe ich meine Knarre hochgerissen. Hab ordentlich nach vorne gehalten und dann habe ich geschossen.
Ich habe meine Flinte in Anschlag genommen, bin mitgeschwungen und habe den Schuss abgegeben.
Ja, angebackt, so nennt man das, ne?
Angebackt, okay.
Kommt vom Wort angebackt, ne? Mitgeschwungen, leicht vorgehalten und habe fliegen lassen.
Okay.
Das beschossene Männchen ging dann im Sturzflug aufs Wasser, hatte aber irgendwie noch ein bisschen Überlebensdrang.
Der geflügelte Erpel?
Nee, ich glaube geflügelt nicht. Oder?
Ich hätte ja schon gesagt, der geflügelte Erpel.
Ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten.
Also
geflügelt und genau. Entweder habe ich den Flügel, ist er geflügelt oder
geschwungen. Okay, dann nehmen wir in dem Fall doch geflügelt.
Ja.
Geflügelte Erpel fiel aufs Wasser ein. Nee.
Ja. So stürzt, wenn er geflügelt ist, fällt er ja eigentlich eher.
Genau, das ist im Sinkflug aufs Wasser gegangen. Dann haben wir unseren Pfiffi losgeschickt. Der hat dann versucht, diesen Erpel, das wissen wir ja mittlerweile, zu finden, ist auf dessen Fährte stramm hinterher, um ihn dann irgendwann am gegenüberliegenden Ufer unter der Böschung zu finden. Und dann hat er den schwimmenderweise auf die andere Seite zu uns gebracht und hat uns vor die Füße gespuckt. Das könnt ihr jetzt versuchen, so ein bisschen längerer Satz, aber in einen
kürzer zu
gebrauchsbuchsgerechte Sprache zu verfassen.
Ich habe meinen Hund geschickt.
Geschnallt.
Nee, geschnallt. Und hab ihm gesagt, er soll die Ente finden.
Voran Apport.
Genau, hab ihn mit dem Befehl voran Apport ins Wasser geschickt. Dann hat Pfiffi Fährte aufgenommen.
Dann hat der Jagdhund.
Hinterlässt denn ein schwimmendes Stück Federwild irgendwas?
Ja.
Was denn?
Der Hund hat die Suche aufgenommen.
Ah, das ist die berühmte. Wie nennt man denn die?
Oh. Boah, du triffst uns hier genau irgendwie.
Wie gesagt, von Vögeln keine Ahnung.
Boah. Schön wäre es natürlich zu wissen, das können ja unsere Zuhörer gerne mal in die Kommentare schreiben, wie die dann geschwitzt hätten an unserer Stelle hier.
Ja. Es gibt ja auch gerade so leichte Prüfungen, Flashbacks, wieder was.
Ja, das war bei mir nicht so
schlimm. Hund arbeitet auf dem Wasser eine Schwimmspur. Die nennt man so, ne? Eine Fährte hinterlässt Schalenwild oder auch anderes Wild, aber er hat eine Schwimmspur ausgearbeitet. Ja, und dann geht's weiter.
Und nachdem er den Erpel aufgespürt hat?
Ja. Ein Erpel taucht dann vielleicht ab, ne? Nachdem der Erpel, also nachdem der Hund die Schwimmspur ausgabelt, hat er den Erpel gegriffen und dann ist er auf die andere Seite gekommen und hat mir vor die Füße gespuckt. Das kriegt er aber jetzt noch hin.
Er hat das Ufer gewechselt und hat ihn vor mir abgelegt.
Abgetan, ne? Nee, nicht abgetan.
Abgetan würde mal heißen, dass ein Stück durch den Hund zu Tode kommt.
Ja, dann apportiert.
Der Hund hat klassischerweise, ne,
doch apportiert.
Hat vor mir ausgegeben, also hat der Hund hat die Ente gegriffen, ist zu mir ans Ufer gekommen und hat den ordnungsgemäß ausgegeben beziehungsweise apportiert.
Okay.
Genau. Und dann habe ich dem Erpel noch zwei Schmuckfedern ausgerissen und habe sie mir an den Hund gesteckt.
Dann habe ich dem Erpel die Erpellocken entnommen und habe sie mir an den Hut gesteckt.
Genau. Waldmannsheile Norido.
Mansei.
Mansei, ja.
Das war kernig, Klaus.
Das war sehr entzündend.
Habt noch viel vor euch.
Wir sind noch jung. Genau, wir haben jetzt eigentlich, wenn man so will, das Ding erst seit 8 Monaten.
Genau, und ich habe noch keine Entenjagd mitgemacht. Reine Theorie bei mir.
Das ist eine offizielle Einladung hier über den Podcast für die nächste Entenjagd im Herbst.
Na, wunderbar.
Kannst du dich neben Jan Leon stellen und kannst genauso vorbeischießen wie er.
Ja,
nach dem alten Motto, eine hätte ich haben müssen.
Eine hätte ich haben müssen, aber bis dahin möchte ich natürlich meine Flinten...
Deine Flintenfertigkeiten noch ein bisschen verfeilen.
Ja, ja, das wird schon noch werden, denke ich.
Schießen lernen wir beim Schießen, es bleibt dabei.
So sieht's aus.
Klaus, hast du denn irgendein... Oder anders gefragt... Was ist denn so dein Lieblings? Wenn du zwischen den drei Sachen wählen müsstest, Feld, Wald, Gewässer, was wäre so dein Liebstes von den Jagdgebieten? Kann ich sagen,
sind mir alle drei gleich lieb, immer zu der Jahreszeit, wo es angesagt ist. Mhm. Also im Feld jage ich sehr gerne im Frühjahr und im Sommer. Könnt ihr mal gucken. Im Herbst jage ich natürlich gerne auf Enten am Gewässer und natürlich auch zur Drückjagd in den herbstlichen Monaten. Da gibt nichts, was es ist alles drei gleich schön.
Okay, ich denke mal so für eine Jubiläumsfolge. Wenn es euch gefallen hat, schreibt das auch gerne mal unten in die Kommentare. Dann, Klaus, können wir dich ja vielleicht nochmal für sowas buchen, dass wir uns nochmal...
Ja, übersetze ins Weitmännische, das können wir nochmal machen. Aber ich habe ja auch noch eine Frage an euch.
Ja, gerne.
Was habt ihr denn für einen Eindruck, wie euer Podcast aufgenommen wird? Habt ihr da gute, positive Reaktionen drauf? Ich finde es grundsätzlich gut, aber habt ihr Spaß daran? Habt ihr Erfolg? Habt ihr, dass ihr auf der richtigen Fährte seid?
Ja, also du wirst ja eher mal persönlich angesprochen auf... Mhm. Jagdlichen Veranstaltungen. Ich betreue ja auch unseren Instagram-Kanal und auch das ganze weitere. Da ist das Feedback tatsächlich sehr positiv. Auch wirklich ganz viele, ja, die jetzt überlegen, einen Jagdschein zu machen oder gerade mitten dabei sind. Und dann ist das war bei uns ja auch nicht anders, wenn man gerade so am Anfang ist, dass man dann erstmal so alles in sich aufsaugt, wie so ein Schwamm, was die Online-Medien zu bieten haben. Und da ist das Feedback tatsächlich gut und auch so. Ich glaube, dass die Leute, die uns hören, finden das weitestgehend ganz gut. Die Kritik, die wir bekommen, die ist berechtigt. Was du uns mal gesagt hast, Jungs, achtet mal so ein bisschen auf eure Weidmannssprache. Das versuchen wir natürlich auch umzusetzen. Aber ansonsten glaube ich schon, dass wir ganz gut mit dem, was wir machen, ankommen.
Also, du sagtest ja gerade, ich krieg's ja oft persönlich mal gesagt, auch da durchweg eigentlich positiv. Klar, man kann sich dem recht machen. Kritik ist immer... in Ordnung, also dadurch lernen wir natürlich auch, was wir zu verbessern haben und ja, also, dass ich da jetzt irgendwie negativ Erlebnisse mit hatte, weil wir einen Podcast machen, ist jetzt auch nicht so, also findet immer ein interessiertes Ohr auf jeden Fall.
Und habt ihr den Eindruck, dass ihr durch die Ausbildung bei uns im Jagdkurs schon ganz gut vorbereitet wart auf das Jägerleben, was dann gekommen ist?
Also, es war auf jeden Fall eine gute Grundlage, die wir da bekommen haben, weil man lernt ja nie aus. Ich würde schon sagen, dass man da gut ins Jägerleben entlassen wurde mit dem, was wir gelernt haben auf jeden Fall. Genau. Würde ich auf jeden Fall so sagen. Also ich würde auch jedem empfehlen, der hier aus der Umgebung kommt und einen Jagdschein machen will, macht es bei uns.
Ja, das sind auch, wir hatten es ja schon öfters mal in Folgen immer mal angerissen gehabt und thematisiert. Gerade das mit der Patenschaft ist unglaublich wertvoll. Ja, es gibt natürlich auch Kritikpunkte, das hat jetzt aber nichts mit der Ausbildung jetzt im Verein zu tun oder sowas, das sind dann letzten Endes so ein paar jagdliche Inhalte. Ich kann da immer nur mich wiederholen bei dem Punkt. Hätte ich jetzt die Patenschaft nicht gehabt und hätte mein erstes Stück geschossen, weil ich Jagdscheininhaber bin, hätte ich davor gestanden wie der Ochse vorm Scheunentor. Aber ich hätte die ganzen Blümchen der Krautschicht, die hätte ich natürlich an alle irgendwo benennen können. Also da sind die Inhalte so ein bisschen... wo man sagt,
das ist tatsächlich auch diskussionswürdig, ne? Was sollte der Inhalt einer Jägerprüfung sein? Das glaube ich schon, dass man das immer auch auf neue diskutieren kann. Und da muss man die letzte Schraube oder das letzte Gewinde oder den letzten Bolzen in irgendeinem Gewehr kennen. Das stimmt schon. Aber was ich zum Beispiel auch finde, das kann ich nur von mir sagen, ich weiß nicht, ob ihr euch beide vorher kanntet oder ob ihr euch über den Jagdscheinkurs kennengelernt habt. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe heute nach über 30 Jahren immer noch ganz enge Freunde, die ich nie in meinem Leben kennengelernt hätte, wenn ich nicht Jäger geworden wäre.
Das ist so.
Ja. Dann entstehen Freundschaften, was ja auch unheimlich wertvoll ist. Ja, das finde genau. Ich zum Beispiel auch.
Wie du vorhin schon sagtest, man lernt halt ein unglaubliches Spektrum an Leuten dann kennen.
Also kann ich auch auf jeden Fall nur so wiedergeben, seitdem ich den Jagdschein habe, wie viele Leute ich kennengelernt habe auch, also Wahnsinn. Ne? Und tatsächlich, also der Podcast wäre, glaube ich, auch nie so zustande gekommen, wenn ich und Tim nicht zusammen den Jagdschein gemacht hätten. Also Das stimmt auf jeden Fall.
Das wollte ich doch nur mal wissen.
Ja. Gut. Alles klar. Dann, Klaus, vielen, vielen Dank. Und vielleicht hören wir dich dann in einer weiteren Folge nochmal. Jan.
Ich würde sagen, daher, dass Klaus heute unser Gast ist, sollten ihm auch die letzten Worte gebühren heute. Deswegen von meiner Seite aus macht's gut. Klaus, letzte Worte.
Ja, ich danke euch herzlich, dass ich Gast sein durfte in eurem Podcast. Ich hoffe, er ist gut angekommen und wir haben ein bisschen zur Aufklärung beigetragen. Ich kann euch nur ermuntern, macht weiter so mit dem, was ihr macht. Ihr seid gute Jungs, habt euch gut integriert in die Jägerschaft. Zumindest von dem, was ich gehört habe. Von daher, Weidmanns Heil und bleibt eurer Sache treu. Danke.
Weidmanns Heil.
Weidmanns Heil.